Jetzt geht es weiter mit Teil 2. Chaos versus Chance. Logistik in und nach der Pandemie mit Olaf Krause. Du hast mir ja erzählt, du hast vor Logiline für große CAP-Dienstleister gearbeitet und heute beschreibt ihr euch ja, glaube ich, als Familienunternehmen. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Großunternehmen, wo du früher gearbeitet hast, teilweise Aktien notiert, und einem Familienunternehmen?
Dann unterscheiden wir das mal in eine Kür- und eine Pflichtnote.
Mhm.
Die Pflicht ist, dass das Familienunternehmen, genau wie der Konzern, natürlich immer der wichtigsten wirtschaftlichen Maxime nachstreben muss. Da gibt es jetzt kein Perdu, nämlich eben der Maximalrentabilität oder Rendite zu erwirtschaften.
Mhm.
Wenn irgendeiner da was anderes erzählt, also es ist immer eine Frage, also wie stark man das macht, aber das ist immer noch das Kernziel von einem Wirtschaftsunternehmen, das auch eben Rendite erwirtschaften will. Das ist die Pflichtaufgabe. Jetzt ist aber die Frage, die Kür. Zur Rendite gehören auch andere Werte, die man eben sich erarbeitet. Und ein wichtiger Wert war, und das ist für mich ein wichtiger Unterschied, weswegen wir uns eben in den 90ern selbstständig gemacht haben, war eben der Punkt, dass wir uns selbst verwirklichen wollten. Mhm. Wir haben einfach viel, viel mehr Chance darin gesehen und das sehe ich bis heute auch so und deswegen war das auch genau der richtige Weg. Ich bin für alle meine Lebensschritte in der Entwicklung dankbar und würde auch nichts daran verändern. Also das Arbeiten im Konzern, ich bin meinem Arbeitgeber dort dankbar, der hat mich auch zum Teil zu dem gemacht, was ich heute bin. Aber eben so richtig zum Blühen bin ich erst in der Selbstständigkeit gekommen.
Mhm.
Das sieht man jetzt vielleicht nicht mehr so mit meinen grauen Haaren, aber aus meinem Herzen heraus blühe ich, weil ich eben viel, viel mehr Möglichkeiten habe, der Entfaltung, mich selbst zu verwirklichen, Werte auch wirklich auszuleben, die erst vielleicht im zweiten, dritten Ansatz wirtschaftlich sich aufs Unternehmen wieder auswirkt. Oder vielleicht gar nicht und nur gesellschaftspolitischen Einfluss nimmt, was aber auch eine Aufgabe ist, eben gerade eben vom Mittelstand und auch vom Mittelstand ja so wahrgenommen wird. Nicht umsonst, aber vielleicht nochmal diese zwei, drei Punkte dafür auch. Wer zahlt die meisten Steuern? Bestimmt nicht die DAX-Konzerne in Deutschland, sondern der Mittelstand. Wer schafft die meisten Arbeitsplätze? Auch nicht die DAX-Konzerne, sondern auch der Mittelstand da drin. Und wer investiert das Geld wieder hier an seinem eigenen Heimatarbeitsplatz? Natürlich auch der Mittelstand, weil wir gar keine Chancen haben, das Geld nach Panama, Delaware, Dubai, China oder sonst irgendwo zu transferieren.
Ja, also ein Pro für das Familienunternehmen. Unternehmen sind erstmal leere Hüllen, Olaf. Und dazu gehören ja viele, viele Menschen, die dann miteinander arbeiten. Gibt es denn noch genügend Nachwuchs, also die Fuß fassen möchten in der schnellen Welt der Logistik?
Bis zur Corona-Phase eines der spannenden Themen innerhalb des Wirtschaftsgebarens.
Mhm.
Ich glaube, jeder von uns hat natürlich so eine ähnliche Erfahrung gemacht bis eben 2020, dass wir ja, ich will nicht sagen, das ist ja so Verkäufermarkt, Käufermarkt, Arbeitgebermarkt, Mitarbeitermarkt. Wovon gab es mehr? Es gab halt eben mehr Anbieter als Nachfrager. Das hat sich natürlich durch die Pandemie etwas gewandelt. Nicht in allen Bereichen vielleicht, aber dass es schon eben natürlich große Entlassungen auch gab. Kurzarbeit hat auch dazu geführt, dass Menschen sich wieder umgeguckt haben. Und es für die Arbeitgeber doch schon ein Ticken leichter geworden ist, wieder auf Mitarbeiter zurückzugreifen.
Wie sieht es mit Führungskräften aus, Olaf?
Haben wir jetzt keine großen Probleme gehabt.
Mhm.
Wir haben im Jahre 2020 eine der wichtigsten Positionen mit einer Top-Führungskraft in unserer Gruppe eben besetzen können. Aber das war auch ein Prozess, der jetzt schon ein bisschen gedauert, um das anzubahnen. Und das hat dann eben selbst in der Corona-Phase auch mit Umsatzeinbrüchen, die wir verzeichnen mussten, weil wir in Bereichen unterwegs waren, die sehr stark vom Messe- und Event geprägt waren. Und wie jeder weiß, gibt es keine Großveranstaltung. Somit wird auch keine Logistik mehr gebraucht. Also trotz dieser Umsatzanbrüche haben wir in solche Positionen investiert und haben da gute Menschen oder einen guten Mensch bekommen. So, jetzt aber die Frage eben, kriegt die Logistik neue gute Leute? Je nachdem, wie das Unternehmen sich bemüht, reinkniet, eben die Menschen, die jungen Menschen dort draußen anzusprechen auch. Und dieses Thema Mitarbeiter gewinnen, aber auch halten, ausbauen, das bedarf eben nochmal einen genauen Betrachtung und Blick eben auf die verschiedenen Generationen, die wir haben. Und damit verrate ich jetzt auch nichts. Der André und ich, wir kommen aus der Generation X. So, unsere, was ich, Brüder, Schwester, die Eltern sind, die sind alle aus der Babyboomer oder Babyboomer-Zeit. So, und wir haben einen Teil der Mitarbeiter, die wirklich gut integriert sind bei Logiland. Das ist Generation Y, das sind die Baujahr 1980 bis 93. Und jetzt haben wir aber den Blick, ne, gerade wenn wir über Auszubildende sprechen, Damen wie Herren, sprechen wir die Generation Z an. Und das ist natürlich, und dann, das haben wir selber auch eben als Gesellschaft und als Eltern zu verantworten, positiv wie negativ. Diese ganzen Generationen haben eben verschiedene Wertesysteme, verschiedene Vorstellungen, verschiedene Ziele, wie sie einfach ihr Leben, ich sage extra Leben, gar nicht so sehr ihr Arbeitsleben eben bestimmt und gelebt haben wollen.
Nutzt ihr denn heute immer noch das klassische, tradierte Bewerbungsverfahren? Das heißt, Anschreiben, Lebenslauf, das sogenannte alte Lichtbild dabei mit einzelnen Zeugnissen? Oder wie seid ihr da vorangeschritten mit der Digitalisierung?
Bei uns kommt alles vor. Wir nutzen alle Möglichkeiten der alten und neuen Welt, um an Bewerber zu kommen, dass wir in Kontakt kommen. Und wir bekommen auch natürlich immer noch Bewerbungen in Papierform. Und ja, natürlich nach den neuen Regelungen muss da auch kein Passbild mehr dabei sein. Wobei, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich es schon wichtig finden würde, dass beide Seiten mal auf so ein Bild gucken können. Also wer ist denn jetzt mein Gegenüber? Und nicht nachher, dass es eine große Überraschung ist, wenn man dann eben zusammensitzt bei einem Bewerbergespräch. Obwohl ich auch von Dingen oder von Begebenheiten gehört habe, dass wenn man nachher nur auf die fachliche Qualifikation guckt, es auch ganz tolle Beispiele gibt, hätte man sich persönlich eben gesehen, wäre man vielleicht abgelenkt gewesen. Und wenn man sich da nur auf die fachlichen Aspekt konzentriert, dann hilft das dem Unternehmen vielleicht auch weiter. Also ich will das eine nicht verteufeln, weder das eine noch das andere. Aber auf alle Fälle, glaube ich, ist ein viel, viel wichtigerer Punkt eben zu beachten, dass diese neuen Generationen anders angesprochen werden wollen, anders sich bewerben. Und nochmal unterstrichen, wir haben darüber schon, oder das Wort ist mehrfach gefallen, sie haben halt einen anderen Wertekorridor für diese Zeit des Alters, über das wir reden. So, und wenn ich einfach die Menschen betrachte zwischen 18 und 30, dann arbeiten sie anders und haben eben ein anderes Wertesystem als das Umfeld, was ich habe zwischen 30 und 40.
Ja, sehe ich genauso. Es ist natürlich so, mit unserem Portal Hidden Candidates besteht ja auch eine Möglichkeit, gerade für Führungskräfte, da mit Videobewerbung zu arbeiten. Und das ist natürlich auch für Unternehmen dann reizvoll, weil eben halt die ganzen Unterlagen erstmal gar nicht durchgeblättert werden müssen, sondern man bekommt sofort einen ersten Eindruck von dieser Videobewerbung, von einem Pitch, ja. Was hältst du davon?
Du hast doch vorhin auch eine Frage gestellt, sind die Unternehmen mutig für Veränderungen? An dem Punkt, glaube ich, sind viele noch nicht mutig, jeweils von den Tradierten, obwohl es ihnen gut stehen würden. Ich will das mal an einem anderen Punkt festmachen. Ich finde das mit dem Hidden Candidates, das darüber so zu steuern, mehr als interessant. Warum? Wenn ich mit den alten tradierten Wegen nicht vorankomme, meine Ziele zu erreichen, dann muss ich doch irgendwie meinen Prozess verändern und mal was anderes probieren. Ob das wirklich nachher der richtigere Weg ist, der bessere Weg ist, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber auf alle Fälle sollten wir viel, viel mehr diese Sache mal ausprobieren. Wir sind leider eben gerade in Deutschland als Menschen, aber auch in der Wirtschaft sehr, sehr stark konditioniert in der am besten Null-Fehler-Toleranz, Ziele zu erreichen. Habe ich das richtig gesagt? Nein.
Ja,
Also wir sollen
das bringt unser Schulsystem ja mit, ne? Dass wir nie Fehler machen dürfen, ne? Der
nie Fehler machen, nie etwas ausprobieren. Und ich lasse mich schon seit vielen, vielen Jahren leiten, ich glaube, das ist der richtige Begriff, von Thomas Edison. Die meisten werden ihn kennen. Der liebe Herr Edison hat nicht die Glühbirne erfunden, er hat sie aber zur Serienreife gebracht. Und eine schöne Begebenheit, die dort passiert war, ist schon natürlich ein paar Jährchen her, war, dass ein Journalist ihn gefragt hat: Mensch, Herr Edison, was ist das für ein Gefühl, tausendmal versagt zu haben? Weil so oft musste er das ausprobieren, Versuchsreihen durchführen, bis sie eben das richtige Material gefunden haben, die Glühbirne zur Serienreife zu führen. Darauf sprach Herr Edison, dass er nicht tausendmal versagt hat, sondern tausendmal durfte er die Erfahrung machen, das ist nicht das richtige Material. Und hat sich darüber gefreut und wusste dann, aha, Stein brennt nicht so gut, ich muss was anderes benutzen. Der Impact oder das Ergebnis ist bei beiden das gleiche. Aber die Motivation, die emotionale Komponente ist eine andere. Und wenn wir uns davon immer wieder treiben lassen, dass wenn wir Fehler machen, wenn wir nicht eben so aussehen und so wirken und so arbeiten, wie das von außen eben am liebsten gesehen wird, und wir uns davon immer nur beeinflussen lassen, dann werden wir auch nichts neu schaffen, werden keine neuen Themen entwickeln und werden auch nicht ansatzweise die Chancen haben wie ein Edison, der nachher aus der Glühbirne auch hat Lampen gebaut, er hat Kraftwerke gebaut, er hat Leitungen gebaut und er war für eine Zeit lang mal der reichste Mann der Welt, was gar nicht unser Ziel sein sollte. Ich glaube, wir sollten ganz anderen Zielen nachstreben, aber dieses sei und bleib eben neugierig und versuch etwas und nimm auch Scheitern mit in dein Repertoire auf, weil gerade von den Dingen, an denen man gescheitert ist, und da zeigt ja die Vergangenheit, kann man doch am meisten im Lernen und dass wir nicht nur alle Schönwetterkapitäne sein können. Ich glaube, das ist gerade jetzt auch in dieser Corona-Phase ganz, ganz vielen auch wieder bewusst geworden.
Ja, also hinfallen ja, aber bitte wieder aufstehen, ne, und weiterlaufen, ne? Welche Skills oder sollte eine Führungskraft denn mitbringen und welche kann sie sich aneignen, gerade bei Führungskräften?
Welche Skills? Da muss man doch erstmal vorher fragen, für welche Aufgabe.
Ja, als Führungskraft. Was muss eine Führungskraft machen, die sollte im Grunde führen, aber welche Skills braucht er auf jeden Fall?
Ich versuche das nochmal an einem Beispiel klarzumachen, wo mir das ganz bewusst geworden sind.
Mhm.
In meinem Umfeld, in meiner Lobbyarbeit und natürlich im Berufsalltag habe ich sehr stark mit Führungskräften zu tun. Fachführungskräfte sind Steuerberater, Rechtsanwälte, der Zahnarzt, der Chefarzt von der Klinik und, und. Deren Hauptskill, und das steckt in denen auch drin, ist, dass der eine einen gut eben vertreten kann vor Gericht, der andere hilft eben Steuern, so wenig Steuern wie möglich zu bezahlen, und der andere baut ein schönes Implantat und setzt das in den Kiefer ein. Davon sind viele dieser Jobs geprägt und früher hat das auch funktioniert. Und ich habe das eben viel in diesem Umfeld miterleben dürfen und natürlich betrifft es auch die, die als Generalisten unterwegs sind, dass eben die Managementaufgaben gefragt werden. Managementaufgaben ist für mich Arbeitsorganisation, Mitarbeitermotivation. Und wenn wir auf diese Kompetenzen einfach eben schauen, für mich gibt es eben vier Kompetenzen, die wichtig sind. Das sind eben Selbst- und Eigenkompetenz, also aufzupassen, dass man eben nicht ins Burnout reitet, sowas wie Kommunikationskompetenz. Fachkompetenz habe ich gerade gesprochen, aber ich merke das immer mehr, dass das Oberhand bekommt, ist der Punkt Methodenkompetenz. Also sich mit verändernden Situationen im Arbeitsleben immer wieder vertraut zu machen, das zu analysieren und darauf Lösungen zu erarbeiten. Weil eins zeigt sich auch, die Amplituden, der Ausschlag nach oben, nach unten, die werden immer größer, immer stärker. Also die Wellenbewegung. Ich will fast so sagen wie jetzt unser Wetter. Ne? Also es ist ja schon verrückt. Wir hatten letztes Jahr im Sommer wir haben die heißesten Tage, die es je gab. Und ein paar Monate später haben wir gefühlt die kältesten Tage, die es je gab. Das kann immer mal vorkommen. Aber diese Ausschläge werden immer extremer in kürzeren Zeitformen. Und so ist es halt auch viel in der Wirtschaft und im Leben, dass wir, was wir gestern oder vorgestern gemacht haben, dass das gar nicht mehr en vogue ist, dass wir darauf schon eben auf die aktuellen Anforderungen neue Lösungen, neue Möglichkeiten durch Methodenkompetenz uns erarbeiten müssen. Also ich würde ganz klar sagen, für mich, alle anderen drei, Methode, Selbst- und Eigen- und Fachkompetenz natürlich auch, sind sehr wichtig, aber geführt werden wir und ich gefordert sehr stark methodisch.
Okay, danke. Du hast gerade Burnout auch angesprochen. Nicht, dass sie im Burnout hereinlaufen, hast du gesagt. Wie schaffst du dir denn den Ausgleich nach einem anstrengenden Arbeitstag beziehungsweise Arbeitswoche?
Tja, Arbeitstag, Arbeitswoche, Arbeitsmonat, Arbeitsjahr. Ich möchte gar nicht auf Work-Life-Balance kommen. Ich möchte gerne auf Life-Balance kommen. Und eher nochmal auf deine Frage, was unterscheidet vielleicht ein Familienunternehmen oder auch Inhaber geführt zum Konzern. Die Werte, die wir bei uns im Unternehmen haben und die ich auch vertrete, die könnte ich so in einem Konzern nie durchsetzen, weil es wirklich in allen Anschlägen immer nur um Rendite, bestimmte KPIs geht, Qualitätsfaktoren, die auch wichtig sind. Da bin ich voll dabei. Aber dabei darf eben der Mensch eben in der Mitarbeiterschaft, aber auch eben im Management nicht unter die Räder kommen. Und gerade weil das alles so schnelllebig ist, ist es eben wichtig, einmal mehr auch auf die Bremse zu treten und auf sein persönliches Leben, Arbeitsleben eben zu schauen und immer wieder auch eben zu prüfen, was hat mir gut getan und was tut mir nicht gut. Und zu glauben, auch von dem Ablauf her, dass es so läuft, wie es eben noch vor der Vorgeneration gegangen ist. Ich arbeite, bis ich 65 bin, 63 oder sonst wie, dann gehe ich in Rente und dann lebe ich mein Leben. Wir sehen ja in unserem Umfeld, wie viel früher schon die Einschläge einfach bei Menschen eben, egal ist ob Mitarbeiter oder im Management eben eintreffen, nämlich oder auftreffen, nämlich dahingehend, die verschiedenen Arten von psychischen Störungen, die man dort erleidet, weil einfach zu viel auf uns einprasselt an Aufgaben, Informationen, Anforderungen, Erwartungshaltungen auch. Und dem zu begegnen, gibt es eigentlich nur eine Chance. Und by the way, das führe ich eigentlich für mich schon seit Jahren so durch, da hilft ein einziges Wort. André, kannst du dir vorstellen, wie das Wort lautet?
Ja, ich weiß, es fängt mit S an, ne?
Nein.
Nein, nicht, oh.
Nicht. Welches Wort würdest du denn sagen?
Ja, ich würde Segeln sagen, weil ich dich ja kenne. Oh, den Misskredit muss ich natürlich zurückholen, natürlich. S war für Segeln natürlich gemeint, nichts anderes.
Das kann dazu hinführen, aber bevor man das denn wirklich eben machen kann, also auch segeln, reiten, spazieren oder sonst was. Auf meiner Karte steht Nein.
Okay.
Wir meinen, und umso höher die Positionen sind, dass wir uns verantwortlich fühlen für alle möglichen Prozesse, Menschen, sonst wie. Und dass wir ganz, ganz viel machen müssen. Und ich habe lernen dürfen, nein, ich muss das nicht. Ich trage Verantwortung für mich und ich muss versuchen, dass ich bei Kräften bleibe, wenn ich meiner Familie, meinem Unternehmen oder auch in dem Land, in dem wir leben und arbeiten, helfen möchte, dann muss ich etwas auch zum Abgeben haben. Ja. Da muss ich aber auch eben die Chance haben, meinen Akku aufzufüllen. Wenn ich dann glaube, alles selber erledigen zu müssen oder verantworten zu müssen, dann wird das ganz, 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 ganz schwierig. Weil das Schicksal hat uns allen, und da gibt es keine zwei Meinungen, die gleichen 24 Stunden geschenkt. Nicht mehr und nicht weniger. Der einzige Unterschied ist in diesen 24 Stunden, dass jeder von uns persönlich festlegen darf, was er in diese 24 Stunden reinlegt. Oder besser gesagt, oder eben auch nicht. Deswegen ist dieser Punkt Nein für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um sein Leben, sein Wirtschaftsleben, seine Position im Unternehmen und die Position des Unternehmens im Markt in Ruhe zu betrachten und dann zu überlegen, wo stoppe ich oder wo mache ich die Schleusen auf, damit es weiter nach vorne geht.
Und welche Wünsche hättest du für die Logistikunternehmen und deren Führungskräfte für das Jahr 2021?
Das sind eigentlich die, nicht eigentlich, das sind dieselben Wünsche, die ich auch in 2020, 2019 oder auch für 2022 formulieren würde. Ich muss darüber lächeln, weil das erste Wort ist wieder Werte. Das wird dir natürlich mit Hidden Candidates, weiß ich, spielt dir das in die Karten, aber vielleicht hast du deswegen auch mich geholt in den Podcast. Aber ich glaube, das ist wichtig, warum Werte. Viele, viele Jahre, gerade in Deutschland, war und ist den Menschen eben die Logistik nichts wert gewesen. Das merken wir ja auch, dass wir viele Sachen, die wir am selben Tag geliefert bekommen, noch nicht mal für den Versand bezahlen müssen. Nicht direkt, nur indirekt. Wir wissen also gar nicht, was da drumherum passiert. Also wir müssen eben ein anderes Werteverhalten an die Stelle bringen. Und mit diesem Werteverhalten und Wertekodex kommt natürlich gleich auch ein wichtiger Punkt, der ein bisschen durch Corona aktiv gefühlt ein bisschen gebremst worden ist. Das ist der Punkt Nachhaltigkeit. Und ob man jetzt Greta gut findet, nicht gut findet, ob man ein Elektrofahrzeug fahren möchte oder nicht, ob man auf Wasserstoff setzt oder ob man eben eine Metalldose für sein Brot benutzt, anstatt einen Plastikbeutel. Vollkommen egal. Aber das Thema Nachhaltigkeit müssen wir, jeder, der hier lebt und arbeitet, auf alle Fälle eben noch mehr in unseren Fokus legen. Und Nachhaltigkeit betrifft eben nicht nur draußen unsere Umwelt, Natur, das betrifft eben Ressourcen, Prozesse und ganz, ganz auf den Ursprung gebracht, natürlich auch unser eigenes Tun und Handeln und uns selber auch. Wie nachhaltig bin ich? Dass ich meine Kraft eben auch eben speichere und nicht, dass es nur Abflüsse gibt, sondern dass es auch wieder Zuflüsse gibt, die ich dann an anderer Stelle wieder eben geben kann.
Das waren tolle Abschlussworte, lieber Olaf. Herzlichen Dank für das Gespräch. Olaf Krause und André Bayer im Gespräch. Und Olaf berichtet uns über Zukunft der Logistik, wie man auch mal Nein sagen sollte. Und viel, viel mehr ist noch die Wertschätzung überhaupt für viele, viele Dinge im Unternehmen und auch in der Gesellschaft. Herzlichen Dank, Olaf. Du hältst in den nächsten Tagen ein kleines Paket, das Paket nämlich, was ich gerade gezeigt habe. Und darin ist natürlich der Hidden Candidates Kaffeebecher. Und darauf steht: Olaf, du bist wertvoll.
Oh, vielen, vielen Dank, André. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Und ich werde mehr und mehr eben auch ein Fan von Hidden Candidates und das Thema Personal, Mensch, das hat mich schon immer eben sehr stark beschäftigt. Und das wird es in der Zukunft noch umso mehr. Und ich bin gespannt, was wir beide dort eben noch gemeinsam Gutes oder besser gesagt in unseren beiden Sprachen Gebrauch Wertvolles eben entwickeln können.
Herzlichen Dank. Wenn Ihnen, liebe Zuhörer, der Podcast gefallen hat, abonnieren und teilen Sie ihn bitte in Ihrem Netzwerk und erzählen Sie es Ihren Freunden und Kollegen. Vielen Dank dafür. Weitere Infos zu Logelein und Olaf Krause bald auf Ihrem Blog hiddencandidates.com. Bis dahin alles Gute. Tschüss, Olaf.
Tschüss, André.